Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimiautorin ermitteln. Wir senden heute die erste Folge in der Staffel Der Axtmord von Limburg, produziert von der Edition Krimi in der Beda Media GmbH. Wir haben einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren und ab sofort können Sie die Intros zu den Staffeln dort hören. Wir haben auch ein Buch rausgebracht mit demselben Titel Spurenelemente mit dem großen E in der Mitte. Dort können Sie viele unserer besprochenen Fälle nachlesen. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcastpartner ist wie immer der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Axtmord aus Limburg. Und ich hatte mich mit diesem Fall ja schon mal beschäftigt, wenn man so möchte, in meinem alten Podcast Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Das war so speziell für den Limburger Lesewoche, hatten wir das damals aufgenommen. Aber diesmal soll es hier noch etwas anders in die Details gehen. Und auch hier haben wir eben einen Fall, wo man ja manchmal auch von Femizid spricht, wo ein ehemaliger Lebensgefährte, Ehemann seine ehemalige Partnerin tötet.
Und zwar, weil sie dafür büßen sollte, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen.
Dafür muss man büßen.
Okay. Ja.
Ist ja schon mal, wo kommt dieses Zitat her, oder?
Das Gericht hat das als Racheakt bezeichnet.
Okay.
Und deswegen dieses Zitat. Ja, die Tat geschah am helllichten Tag und zwar vor vielen Augenzeugen. Aber zuerst mal muss ich sagen, die 31-jährige Sana A. mit ihrem Mann Imad A., der war 34 und zwei Kindern, in Nickenich in Rheinland-Pfalz. Und sie trennte sich aber von ihm, weil er sie misshandelt hat. Und Imad A. hat diese Trennung nie akzeptiert. Am 25. Oktober 2019, das war ein Freitag, und das war in Limburg an der Lahn, lief Sana A. gegen 8.25 Uhr über die Weiersteinstraße. Und plötzlich fuhr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Am Steuer saß ihr Mann, Imad A. Ja, er beschleunigte stark, wie der damalige zugehörige Staatsanwalt sagte, mit einer Geschwindigkeit von 89 Kilometern pro Stunde, fuhr er seine Frau an. Sana A. wurde durch den Aufprall über 20 Meter durch die Luft geschleudert und das Auto fuhr dann gegen eine Hauswand. Und einige Zeugen haben das für einen Unfall gehalten und wollten den verletzten Imad A. aus dem Auto holen. Der aber hatte eine Schreckschusspistole in der Hand und verjagte dann die Zeugen.
Und also er hat einen Unfall gehalten, natürlich.
Natürlich.
Du stellst da mitten in einem bewohnten Gebiet sozusagen, ne, fährt ein Auto da vor eine Hauswand.
Ja.
Und da denkt man natürlich erstmal, das ist ein Unfall, dem geht's vielleicht schlecht und will man helfen.
Ja. Ja, klar, ganz klar. Ja, er aber holte dann aus seinem Auto ein Küchenbeil und eine Axt und ging dorthin, wo seine Frau lag, irgendwo hinter dem Auto und schlug dann erst mit dem Beil, später mit der Axt etwa 18 Mal auf ihren Hals-Kopf-Bereich ein. Es gab dort auch übrigens Überwachungskameras und es gab Zeugen, die diese brutale Tat sogar gefilmt haben. Und er
also
soll
schon mit Handy gefilmt, oder?
Mit Handy gefilmt. Es gibt auch tatsächlich Aufnahmen im Internet, die da immer noch kursieren. Ja, während der Tat soll er, wie die Zeugen ausgesagt haben, gerufen haben, dass sie es ja so gewollt habe. Ja, und sie ist natürlich aufgrund ihrer schweren Verletzungen noch am Tatort auch gestorben. Und die Zeugen haben dann natürlich mittlerweile die Polizei gerufen und er ließ sich dann auch widerstandslos festnehmen. Ja,
also das
später.
heißt, der hat dann offensichtlich, ist der da hingefahren mit dem Auto,
Ja.
hatte Axt und Beil im Kofferraum deponiert.
Ja, weil er die Tat geplant hat.
Und diese Schreckschusspistole, hat er die im Auto liegen gehabt, weiß man das? Oder hat er die eingesteckt? Oder was wollte
das
er damit eigentlich machen?
Und
ist er immer mit Schreckschusspistole durch die Gegend gelaufen?
Das habe ich nicht rausgefunden. Er hatte sie zumindest ja dabei. Ob im Auto liegend oder an sich, das weiß ich nicht. Jedenfalls war das die Aussage eben dieser Zeugen. Er hat dann später, übrigens vor Gericht, mehrere Stunden über den Grund seiner Tat ausgesagt. Und er hat auch erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat, nämlich im September 2011 in Bousalem in Tunesien. Sie war dort eine ausgebildete Lehrerin und die Nachbarin seiner Eltern. Ja, und dann hat man 2012 in Tunesien auch eine feierliche, ja, Verlobung begangen. Dann ist er allerdings mit ihr nach Deutschland gegangen, weil er nämlich die deutsche Staatsbürgerschaft hatte und auch nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Und Sana kannte aber in Deutschland niemanden. Sie war aber sehr bemüht, tatsächlich sich sofort um einen Job zu kümmern und begann auch bald zu arbeiten. Und zwar gab sie Sprachkurse in Französisch und Arabisch und war dann also da eben auch als Lehrkraft tätig. Ne? Ja, dann hat es 2013, wie er aussagte, eine große Hochzeit gegeben und er hat vor Gericht ausdrücklich betont, dass es sich nicht um eine Zwangsehe gehandelt habe. Das gäbe es in seiner Familie nicht. Im Gegenteil, sie hätten sich immer gut vertragen. Und er sagte aus, dass seine Schwestern, die ebenfalls in Deutschland lebten, sich auch immer sehr um Sana gekümmert haben. Und dann sagte er, das Erste, was sehr problematisch war, war, dass sie zunächst nicht schwanger wurde. Und 2016 dann allerdings brachte sie einen Sohn zur Welt und 2017 kam dann auch noch eine Tochter. Und dann, so hat er ausgesagt, begannen von ihrer Seite aus die Heimlichkeiten. So habe sie nämlich heimlich das Verhütungsmittel abgesetzt und wurde tatsächlich 2019 dann auch zum dritten Mal schwanger. Und jetzt kommt's. Sie habe aber angeblich das Kind nicht gewollt, er schon. Sie wollte abtreiben. Also ist ja komisch, wenn er einerseits
das Verhütungsmittel ab und will aber dann abtreiben.
Wollte sie und hat es dann auch getan. Ja, und dann, ich nehme nämlich an, da ist wahrscheinlich vorher dann sehr viel passiert, denn am 29. Juli 2019 ist sie mit den Kindern aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und verschwunden. Also wird da vorher irgendwie viel gewesen sein, weshalb sie dann an diese Abtreibung dachte, nehme ich an.
Also du meinst jetzt, dass da sich was verändert hat dazwischen, ne? Dass
das
sie also erst das Kind haben wollte und dass dann sich doch so viel verändert hat zwischen den beiden, dass sie gesagt hat, ich möchte jetzt dieses Kind von ihm nicht mehr haben.
So sieht das für mich aus.
Okay.
Er aber hat dann eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Er wusste ja nicht, wo sie ist. Und er hat einen Privatdetektiv eingesetzt. Und der Privatdetektiv hat dann rausgefunden, dass sie sich in Limburg an der Lahn in einem Frauenhaus befindet. Und Imad erfuhr über das Jugendamt, dass sie ihn wegen häuslicher Gewalt anzeigen wollte. Ja, und dann ab dem 21. August 2019 fuhr er dann tatsächlich regelmäßig nach Limburg, um dort seine Frau und seine Kinder zu sehen. Sie ging ihm natürlich aber aus dem Weg. Er stellte dann am 6. 2019 sogar einen Sorgerechtsantrag für die Kinder. Aber stattdessen hat er ein Annäherungsverbot vom Gericht bekommen Anfang September. Ja, und das hat er auch anfänglich befolgt. Dann ist er aber wohl psychisch ziemlich außer Kontrolle geraten. Erst hat er sich krankschreiben lassen, ist nicht mehr zur Arbeit gegangen. Er war Maschinenführer. Dann ging er nicht mehr aus dem Haus. Dann begann er auch noch zu trinken. Und er soll sich immer mehr in eine Wut hereingesteigert haben, dass seine Frau ihn verlassen habe. Ja, am 22. September 2019, brach er dann das Verbot und näherte sich seiner Familie und seiner Art zeigte ihn auch sofort an. Und obwohl er für das Monatsende eine erkennungsdienstliche Ladung bei der Polizei hatte, fuhr er am 22. Oktober wieder nach Limburg, weil er eben die Kinder sehen wollte. Und dann, am 26. Oktober, hat er den Entschluss gefasst, dass sowohl seine Frau als auch er sterben sollten. Er sagte aus, er hätte schon lange mit dem Gedanken an Suizid gespielt. Er ist auch schon mal irgendwo gesprungen. Ja, und deswegen wollte er selbst auch gegen ein Hindernis fahren, wenn er sie dann angefahren hatte. Die Staatsanwaltschaft glaubte allerdings, dass es bei dem Mord, dass es eben, wie gesagt, ein reiner Racheakt war, eben weil sie ihn verlassen hatte, ne?
Und wird natürlich dann auch ein bisschen schwierig, warum da diese Axt und Beil hinten drin sind.
Eben, genau.
Also so war er, fährt sie praktisch über den Haufen und dann selbst vor die Wand, um sich zu suizidieren. Mhm. Aber wozu dann das weitere Werkzeug und inklusive dieser Schreckschusspistole?
Ja, und vor allem hat er sich dann auch noch ein Auto dafür gemietet, also nicht sein eigenes wohl benutzt. Und an diesem Morgen, an dem Tatmorgen, hat er beobachtet, wie seine Frau die Kinder zum Mütterzentrum gebracht hat und dann allein eben über diese Weihernstraße zurückging. Und da hat er sie abgepasst. Er hat dann
Was ist denn, ganz blöde Frage, was ist denn das Mütterzentrum eigentlich?
Das ist wohl speziell für eine Möglichkeit für Frauen, die in Frauenhäusern wohnen, ihre Kinder unterzubringen, wenn sie arbeiten wollen oder irgendwo hingehen müssen, ne?
Also jetzt nicht für eine Kindertagesstätte oder sowas.
Ich denke, das ist sowas Ähnliches, genau.
Die Kinder waren ja da 3 und 2, ne, zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Die waren ja
genau.
Klein.
Ja. Jedenfalls hat er vor Gericht dann ausgesagt, dass er niemals gegen seine Frau Gewalt angewendet hat. Und er hat dann auch gesagt, dass er allerdings die große Befürchtung hatte, dass wenn sie sich von ihm scheiden ließe, er in den finanziellen Ruin stürzen würde.
Das, warum?
Ja, das hat er nicht begründet. Das hat er eben gesagt, dass als Begründung, warum er so verzweifelt gewesen sei. Ja, die Staatsanwaltschaft, die hat dann lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld gefordert, nämlich wegen Mordes aus niederen Beweggründen. Während dann die Verteidigung zwar ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe forderte, aber ohne besondere Schwere der Schuld, da es sich nicht um niedere Beweggründe gehandelt haben soll, sondern um eine Verzweiflungstat, die eben durch die Ehekrise entstanden sei. Und es gab auch ein psychiatrisches Gutachten, das ergab, dass er voll schuldfähig war und es wurde dann Heimtücke festgestellt. Und das Urteil Er ging im Juli 2020. Er bekam dann tatsächlich lebenslange Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Es ist insofern natürlich ausgeschlossen, dass er nach 15 Jahren entlassen wird. Die Tat wurde als brutal und entwürdigend bewertet, denn erst hat er die Frau angefahren und obwohl sie völlig schuldlos am Boden lag, hat er dann mit Beil und Axt auf sie eingeschlagen. Es wurde außerdem vor Gericht erwähnt, er habe seine Frau öffentlich hingerichtet und enthauptet. Das wurde deswegen betont, um die Schwere der Tat deutlich zu machen. Neben der Haftstrafe gab es dann noch tatsächlich weitere Verurteilungen, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr natürlich, dann auch Nötigung und um die Verpflichtung der Zahlung der Kosten, die entstanden waren. Ja, das war das, was ich rausgefunden habe und ich finde, das passt sehr gut zu dem Fall, den wir vorher behandelt haben über das missachtete Kontaktverbot. Es hat auch später dann wohl eine öffentliche Debatte darüber gegeben, in diesem Fall jetzt hier, wie solche Menschen, eben insbesondere auch Frauen, beschützt werden können und vor allem, wie die Unterbringung in Frauenhäusern verbessert werden könnte. Denn er hat sich ja trotzdem immer wieder dort blicken lassen, auch wenn er nicht reingekommen ist, aber er hat ja erfahren, wo sie lebte.
Wir hatten das ja auch in der letzten Folge, genau. Wenn man so möchte. Was ist sozusagen die extreme Variante, dass man eben dann in ein Zeugenschutzprogramm kommt, und die Identität verändert wird? Klar, das ist sicherlich hier nicht angezeigt.
Ja.
Wie weit ist der, du hattest das ja gesagt, wie weit war jetzt dieses Frauenhaus, wo sie mit den Kindern untergekommen war, in Limburg, von dem ehemaligen Wohnort entfernt?
Wie wohnt vorher in Rheinland-Pfalz in, wie hieß der Ort? Nickenich. Ja, Rheinland-Pfalz, ja, keine Ahnung, wie weit ist das entfernt von Limburg?
Ja, kann man jetzt fragen, ist es weit genug entfernt? Offensichtlich nicht. Andererseits, wenn dann ein Privatdetektiv beauftragt wird oder so, dann hätte er wahrscheinlich die auch irgendwie in Schleswig-Holstein oder im südlichen Bayern aufgetrieben.
Vermutlich schon, ja. Ich meine, wobei die Frage natürlich schon ist, ich meine, in diesen Frauenhäusern werden ja mit Sicherheit keine Namen rausgegeben.
Und also du meinst, die Frage ist, wie hat der Privatdetektiv das überhaupt rausgefunden?
Ja, ja.
Ist das mal in der Gerichtsverhandlung irgendwie thematisiert worden? Ist dieser Privatdetektiv dort als Zeuge vernommen worden?
Das habe ich nicht rausgefunden, leider. Also ich könnte es mir natürlich denken, weil wenn er sagt, er hat einen beauftragt, dann muss er ja mit Sicherheit angehört worden sein. Wichtig wäre vielleicht auch mal zu wissen, man kann sich ja sicher auch kein Frauenhaus aussuchen. Man muss ja dahin gehen, wo dann spontan auch Plätze frei sind. Wie sie da eben ausgerechnet nach Limburg kam, ob das eben durch eine Beratungsstelle kam, ne? Das wäre auch nochmal
zwei spannende Fragen, genau.
Richtig. Und ich hoffe, dass wir auch tatsächlich in unserer dritten Folge da eine kompetente Person finden, die uns da auch zu dem Thema Frauenhaus noch Näheres sagen kann, weil ich finde, das wäre in dieser Staffel sehr wichtig.
Ja, vielleicht noch bemerkenswert, die Statistik kenne ich natürlich nicht, aber dass hier wohl, weil du gerade das berichtet hast, sogar der Verteidiger lebenslange Haft praktisch im Plädoyer gefordert hat. Ja, das ist schon, oft denkt man ja, dass Verteidiger dann auf Freispruch oder auf Körperverletzung mit Todesfolge oder so gehen, aber dass selbst der Verteidiger hier auf Mord plädiert und dann nun nicht die besondere Schwere, das ist schon eine sehr, sehr harte Grundlage. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie häufig sowas ist, aber zumindest erscheint es erstmal außergewöhnlich.
Ja, ja. Ja, gut, aber ich meine, wenn selbst vor Gericht das Ganze als quasi öffentliche Hinrichtung ausgelegt wird, dann sieht man eben auch, wie schlimm diese Tat war, ne? Und ich meine, klar, wie du schon so schön sagst, und das war ja dann auch natürlich bei der Beweisführung spielte das ja eine große Rolle. Ich meine, wenn er nicht oder wenn er Suizid geplant hat, warum brauchte er dann Axt und Beil, ne?
Ja, oder das hat man halt immer im Auto, weil man halt mal ein bisschen Holz schlagen möchte oder weil man halt sich sicherer fühlt, dass man eine Schreckschusspistole dabei hat. Klar, argumentieren könnte man das vielleicht, warum das da gerade. Aber dieses Auto
war. Das hat er gemietet.
Nein, das war ja das Besondere, ne? Also er hatte dieses Auto extra dafür gemietet gehabt.
Genau.
Und da wird es natürlich dann ganz schwer zu sagen, da liegt immer Axt und Beil drin in diesem Mietwagen. Ne?
Ganz
wenn das eigene Auto gewesen wäre und er hätte mit Holz geheizt und wäre da ab und zu mal im Wald mit gewesen, dann wäre das eine ganz andere Argumentationsgrundlage gewesen.
Absolut. Ja, und das war ja dann auch offenbar erfolgbringend. Also ich meine, deswegen die besondere Schwere der Schuld.
Was war erfolgbringend?
Ja, dass man eben diese Argumentation hatte, warum.
Ach so, das meinst du jetzt mit Erfolg. Gut, ja. Ich verstehe. Ja, aber das war zum offensichtlichen tragendes Argument oder eines von denen. Das
Ja, also ihr habt ja dann die Obduktion gemacht, das werden
ja, also
wir dann.
Wir jetzt nicht, ne? Das war ja dann im Gießener Institut für Rechtsmedizin die Obduktion und zu einer Zeit, als ich schon gar nicht mehr in Gießen.
Richtig, du warst da nicht mehr, ja.
Genau.
Ja, gut, egal, du hast die Unterlagen, das ist die Hauptsache und wirst uns in der nächsten Folge was dazu berichten, denke ich, ne?
Ja, so werden wir es machen.
Gut. Ja. Dann in 14 Tagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erzählen wir Ihnen, wie es weitergeht in diesem Fall.
Rechtsmedizinischer Teil, genau.
Ganz genau. Bis dahin. Gut. Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes.